The Walking Talkies. Ein Spaziergang durch Politik, Feminismus und Popkultur. Mit Kati, Lysander und Nathalie.
Welcome back zu unserer zweiten Folge. Wir freuen uns ganz dolle heute über die viel gefeierte, aber auch viel kritisierte Serie Euphoria zu sprechen. Denn Euphoria dreht sich ja alles um die Schülerin Rue, die mit ihrer Drogenabhängigkeit kämpft und gleichzeitig aber auch um die vielen Facetten der Struggles, mit denen junge Menschen heutzutage kämpfen müssen. Und deswegen gibt es auch vorab eine kleine Trigger- und auch eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden natürlich über die vielen belastenden Themen der Serie sprechen und auch das Ende spoilern. Falls ihr es also noch nicht gesehen habt und es ungespoilert schauen wollt, dann brecht ihr jetzt ab und hört später wieder rein. Ansonsten würde ich sagen, starten wir rein.
Let's go. Wir starten diesen Walking Talk in einem Café an der Bülowstraße und laufen jetzt weiter Richtung Kurfürstenstraße. Und das liegt vor allem daran, weil die Kurfürstenstraße berühmt-berüchtigt dafür ist, Berlins größter Straßenstrich zu sein. Und wie wir ja auch alle mitbekommen haben, es in Euphoria sehr viel um das Thema Sex und Sexarbeit geht. Und vor allem auch viel darum geht, wie diese Sexarbeit dargestellt wird. Vor allem jetzt in der dritten Staffel wurde das sehr viel diskutiert. Ich glaube, das war mit einer der größten Kritikpunkte auch, die jetzt auch der Regisseur über sich hat ergehen lassen müssen, weil es einfach ja so viel Sexismus in der Serie gab. Aber ja, wie ging es euch denn so beim Schauen von diversen Szenen?
Also ich fand genau das, was du gerade gesagt hast, es strotzt ja nur so vor sexistischen Szenen in der dritten Staffel. Ich erinnere mich schon bei Folge 1, Staffel 3, dass wirklich da saß und mir gedacht habe, das ist ja nicht euer Ernst, dass halt teilweise wirklich Folgen komplett inhaltslos sind, aber man dafür so viel weibliche nackte Haut sieht, die aber nichts meiner Meinung nach zum Plot beitragen. Das hat mich einfach beim Schauen schon massivst aufgeregt. Aber so ein bisschen ist es ja, glaube ich, auch in die Richtung, dass man dann trotzdem weiterschaut. Also es ist halt klassisches Ragebait.
Ja, ich habe ein Geständnis. Ich habe Euphoria ja noch nie gesehen und jetzt nur angeschaut, weil wir gesagt haben, wir machen den Podcast dazu.
Und war das eine gute Entscheidung für dich und ein Albtraum, den du durchleben musstest, nur wegen uns?
Du, ehrlich gesagt, so halb. Ich würde sagen, manche Folgen waren schon ein starker Fiebertraum, aber in andere Folgen fand ich auch herausragend gut. Aber ich fand Staffel 1 mit Abstand die beste Staffel, weil die Geschichte, die erzählt wurde, kohärent war und Sinn ergeben hat. Und schon in Staffel 2 habe ich mir immer wieder gedacht, das ist einfach zu überladen gerade. Diese ganzen Storylines zusammen sind einfach unnötig, das alles in eine Serie zu packen. Und es wäre viel besser gewesen, sich da zu fokussieren auf einzelne Storylines, anstatt alle abdecken zu wollen. Und in der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, okay, es versucht jetzt einfach so dramatisch wie möglich zu sein, um einen Schock bei den ZuschauerInnen auszulösen.
Wobei ich da auch finde, dass es in Staffel 3 ja auch so komplett Storylines überladen sind. So diese Storylines auch von Cassie und Rue, was ja daran liegt, dass primär sind. Der ja nicht Sydney Sweeney drehen wollte. Aber dass man diese zwei Storylines schon so komplett voneinander gekappt hat, ist einerseits ja schon, wären ja schon genug Storylines meiner Meinung nach gewesen. Und dass man da noch so diese komplett neue Ebene mit der Drogenboss-Geschichte mit reinflechtet, hat es halt, finde ich, für ZuschauerInnen irgendwie so super überladen. Am Anfang auch total verwirrend gemacht. Wenn man, glaube ich, Fan der ersten beiden Staffeln oder vor allem der ersten, ist es einfach zu viel gewesen.
Ich finde eben auch deswegen, dadurch, dass diese Crime-Story dann im Mittelpunkt war, hat sich es halt angefühlt, als wäre es wirklich ein komplett anderes Thema. Und der Fokus war so weg von den Kämpfen und den schwierigen Zuständen, die man als junger Mensch in unserer Gesellschaft so aushalten muss und denen man auch ausgesetzt ist.
Und es wurde jetzt auch viel darüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie eben Sex und Sexarbeit auch gezeigt wurde, ja auch von Staffel zu Staffel schlimmer geworden ist und jetzt ja auch gerade in Staffel 3 so das Gefühl vorherrschte, da lebt eigentlich irgendwie nur jemand mit einer Kamera in der Hand seine Fetischfantasien irgendwie an seinen Protagonistinnen aus. Ich muss sagen, ich habe das teilweise schon auf jeden Fall auch so empfunden, aber gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass mich das jetzt auch gar nicht mal mehr so überrascht. Ich meine, die Charaktere wurden ja in Euphoria in Staffel 1 und 2 auch, als sie sozusagen noch minderjährig waren und noch zur Schule gegangen sind, ja auch schon extrem sexualisiert. Und jetzt, wo mehrere Jahre vergangen sind, die alle erwachsen geworden sind, dass da quasi nochmal eine Schippe draufgelegt wird, hat mich jetzt nicht so überrascht. Ich muss sagen, was mich, glaube ich, viel mehr gestört hat, war, dass also gar nicht so sehr die Sexualisierung der Körper, die natürlich auch furchtbar ist, aber was mich noch mehr gestört hat, ist, dass es quasi nur darum ging, die auch so zu zeigen. Also es gab ja sonst irgendwie keine Storylines für die weiblichen Personen. Ja. Und auch Cassie, also der Charakter von Sydney Sweeney, die dann mit OnlyFans anfängt, das hätte man ja auch ganz anders aufziehen können. So, man hätte ja ihre Arbeit als OnlyFans-Model zeigen können und ihr trotzdem eine empowernde Storyline schreiben können und sie damit wirklich zum Beispiel irgendwie Geld verdienen lassen können oder ihr dadurch irgendwie die Möglichkeit geben können, diese Schulden abzuarbeiten, die ihr Mann da auf sich gehäuft hat.
Genau, schon daran sieht man ja auch, dass wirklich jede Biografie von Frauen in dieser Storyline irgendwie mit Sexualisierung oder direkt Sexarbeit zu tun hat. Das kann halt nur in dem Kopf von einem Hetero-Mann so passieren. Also, hä?
Passend zu den Fragen rund um sexualisierte Nacktheit ist es ja auch so, dass sich diverse SchauspielerInnen aus der Serie auch darüber beschwert haben, auch öffentlich. Also es gibt unzählige Gerüchte darüber, dass behind the scenes Leute sich darüber beschwert haben, wie sexualisiert und vor allem nackt die Frauen halt immer wieder gezeigt werden. Und da gab es auch Kritik am Produzenten dahinter. Und ich finde auch das wieder spannend, weil Sam Levinson in Euphoria ja sowohl Creator als auch Writer, als auch Director, als auch Producer ist. Unter anderem schreibt er Euphoria alleine. Das bedeutet, er hat halt so eine krasse Machtstellung in diesem ganzen Konstrukt, dass es fast unmöglich ist, diese Verhältnisse intern zu ändern. Und ich finde, es ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass er seine eigenen Fantasien oder auch seine eigenen Issues, er hat ja auch mal Drogenschwierigkeiten gehabt und so und wollte das auch mit der Serie so ein bisschen verarbeiten. Aber ich finde, er ist halt komplett abgedriftet von eigentlich einer Story, die um Frauen geht, hin zu einer Story, in der er Frauen das durchmachen lässt, was er selber vielleicht durchgemacht hat oder was er denkt, was Frauen durchmachen in der Abhängigkeit beispielsweise.
Also mich wundert es auch total, wie es sein kann, dass jemand, der es ja geschafft hat, zumindest in der ersten Staffel eine Story zu schreiben, die relatable ist, die für viele Menschen in dem Alter ja auch irgendwie Parallelen aufgezeigt hat und das ja auch viel mit einem gemacht hat. Es wurde ja viel auch über Queerness gesprochen. Es gibt eine Transperson, die einfach auch eine tolle Storyline geschrieben bekommen hat. Und wenn man sich jetzt die dritte Staffel anguckt und sich so fragt, was ist eigentlich mit Jules passiert? Und ich hatte das Gefühl, wenn er gekonnt hätte, hätte er sie vielleicht komplett rausgeschrieben. Aber das ging halt nicht, weil Jules einfach in den ersten zwei Staffeln so ein riesiger Teil war. Ich hatte auch so das Gefühl, dass so die Queerness zwischen Jules und Drew ja auch irgendwie nur so angedeutet worden ist, während halt alles andere ja super explizit dargestellt wurde und fand es total schade, dass es da so einen Rücklauf gab. Ich habe auch ein paar Statements gelesen von SexworkerInnen, die sich zu der Serie geäußert haben und auch dazu geäußert haben, wie sie so diese Repräsentation ihrer eigenen Arbeit und ihres eigenen Businesses quasi, ob sie die gut oder schlecht gemacht empfinden. Da ging es dann auch viel darum, dass ja gerade auch der Bereich generell gerne so in Filmen und in Serien als so ein sehr krimineller, sehr schmuddeliger, sehr schmutziger Bereich abgestempelt wird und die Menschen, die Sexarbeit machen, eigentlich seit Jahren ja auch hart daran arbeiten, dieses Bild aufzupolieren und hat dann auch irgendwie sowas gesagt wie ja, einerseits voll wichtig, dass wir mal so diese Repräsentation bekommen in so einer großen Serie und andererseits merkt man eben total, dass es halt von einem weißen Cis-Mann geschrieben ist, der halt von dieser Branche an sich keine Ahnung hat und damit auch wieder so das Bild total kaputt macht.
Ich habe auch ein Interview gelesen, in dem Sam Levinson gesagt hat, dass es für ihn von Anfang an klar war, dass Rue am Ende der Serie stirbt und dass es für ihn der einzig sinnvolle Outcome war, weil das die Realität von Menschen, die drogenabhängig sind, ist. Und ich muss sagen, ich war schwer schockiert, als ich das gelesen habe, weil was er damit gesagt hat, dass alle Menschen, die jemals eine Drogenabhängigkeit hatten, werden niemals aus dieser Drogenabhängigkeit rauskommen und werden sterben.
Was ja verrückt ist, weil er selber ja abhängig war.
Genau, ich glaube halt, dass er Angst davor hat. Und das verstehe ich sehr gut, dass er Angst davor hat, wieder reinzurutschen und daran zu sterben. Weil es ist obviously die Realität, dass sehr viele Menschen daran sterben. Aber ich finde, der gesellschaftliche Anspruch, der in der ersten Staffel aufgezeigt wird, mit diesem, finde ich, sehr realistischen Kampf von Drogenabhängigkeit, den hätte man in der dritten Staffel meiner Meinung nach sehr gut weiterführen können in dem weiteren Kampf um ihre Drogenabhängigkeit. Und ich muss sagen, wenn wirklich sein Anspruch gewesen wäre, die Realität davon zu zeigen, hätte er das in der dritten Staffel auch machen können. Und ich muss sagen, ich war richtig sauer, wie Rue gestorben ist, weil ich so war, wenn sie selber entschieden hätte, nochmal einen Trip zu haben. Das ist immer noch natürlich schwer dramatisch und schlimm gewesen, aber es wäre auf ein Stück Weise selbstbestimmt gewesen. Und ich war so wütend, dass es ein Mann war, der sie am Ende umgebracht hat und sie quasi unwissend gestorben ist.
Ich finde aber auch, dass genau das ja auch wieder zeigt, wie viel Handlungsmacht jetzt vor allem auch in der dritten Staffel bei männlichen Protagonisten lag. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass den Frauen Scheiße passiert. Die Männer regeln das dann wieder und dass da irgendwie dann halt auch die ganze Zeit ja so eine Abhängigkeit irgendwie auch entsteht. Und zum Beispiel ja auch Maddie, die ja eigentlich einen Job hatte und irgendwie versucht hat, sich da so ihr Side-Business aufzubauen, indem sie diese OnlyFans-Model-Sache aufbauen wollte, auf einmal dann auch abhängig war von diesem LMO, wo ich mir so dachte, kann es nicht zumindest eine Person geben, eine weiblich gelesene Person, die einfach nur Erfolg hat in dem, was sie macht, weil sie hart daran arbeitet. Ich glaube, die Wut, die du bei dem Tod von Rue verspürt hast, Lisander, die habe ich verspürt, als Maddie dann auf einmal auf dem Schoß von LMO saß und er davon angefangen hat, irgendwie von Ehe und Hochzeit zu reden. Yeah. Und man richtig gemerkt hat, sie sitzt da und sie kann eigentlich nicht Nein sagen, weil er in so einer hohen Machtposition ist, dass sie da nur ganz schwer rauskommt. Mich wahnsinnig wütend gemacht, muss ich sagen. Da war ich richtig sauer.
Ja, same.
Ja, same. Auch eine Sache, die mich am Ende richtig sauer gemacht hat, ist, dass diese Szene am Ende, wo Lexi die Bibel gelesen hat und so sagt, hä, es war so gut, das würde ich jetzt einfach, also es hat mir so geholfen, das würde ich jetzt direkt noch ein zweites Mal lesen. Und ich war so, hä? Also das passt auch nicht zu dem Charakter und insgesamt, was ist das für eine Aussage? Aber ich glaube, das ist auch so eine sehr persönliche Meinung darauf. Also, dass mich in der gesamten dritten Staffel diese sehr christliche Brille genervt hat. Was aber daran liegt, glaube ich, dass ich, Disclaimer, selbst nicht gläubig bin und einfach die ganze Zeit gedacht habe, warum muss das jetzt die ganze Zeit einfließen? Warum müssen wir diesen brennenden Busch haben? Und warum ist am Ende so wichtig, dass alles immer irgendeinen Bibelbezug hat? Aber ich weiß nicht, vielleicht, wie gesagt, wenn das meine persönliche Meinung ist, habt ihr vielleicht andere Takes dazu.
Ich glaube, was ich irgendwie am schwierigsten fand, auch aus der Tatsache heraus, dass ich selber auch nicht gläubig bin und noch nie die Bibel von vorne bis hinten gelesen habe, ist, dass wenn es da so viele biblische Bezüge gibt, man die ja auch teilweise einfach nicht checkt. Ich habe aber auch gelesen, dass Menschen, die drogenabhängig sind, oft dann auch sich aus einer Not heraus an Gott wenden, weil es einfach irgendwann auch nichts mehr anderes gibt. So, wenn du schon unfassbar viel Scheiße gebaut hast und alle sind sauer auf dich und du kannst dich an niemanden mehr wenden und deine Familie will nichts mehr mit dir zu tun haben oder du hast im schlimmsten Fall, so wie Rue irgendwie auch, zu verantworten, dass Menschen gestorben sind, dann ist irgendwann so dieses Gefühl von ich bekehre mich jetzt aber zu Gott und ich habe das Gefühl, er hat mir verziehen, auch eine der wenigen Dinge, die sie dann noch irgendwie haben. Und dann habe ich auch gelesen, dass es wohl schon noch öfter vorkommt, dass Menschen, die dann auch so krassen heiß sind, die auch irgendwie glauben, Gott gesehen zu haben und sich dann auf einmal so einer höheren Macht so nahe fühlen. Und ich glaube, dass das vielleicht dann auch irgendwie so reingespielt hat in diese ganzen Bibelbezüge und auch in diesen Zug von Rue, so auf einmal an Gott glauben zu wollen. Genau, generell finde ich irgendwie auch so, dass auf einmal in jeder zweiten Szene irgendjemand eine Bibel in der Hand hatte, dachte ich mir auch so, ist auch ein bisschen out of character, einfach für die ganze Serie.
Ja, und habe jetzt auch viel auf Reddit gelesen von beiden Bubbles. Also ich habe das Gefühl, damit tut man niemandem einen Gefallen, weil so Leute wie wir, die jetzt sagen, okay, aus einem nichtgläubigen Standpunkt ist es zu viel und man checkt vieles nicht. Aus einem gläubigen Standpunkt habe ich jetzt oft auf Reddit gesehen, dass die Leute das Gefühl haben, man macht sich über Glauben lustig, weil das halt so überspitzt ist. Und ich habe so ein bisschen den Take, dass auch das wieder darauf einzahlt, dass man Ragebait betreibt, dass man eigentlich nur überall empören will mit allen Mitteln und nicht, dass man tatsächlich portrayen will, wie die Realität ist, weil genau, was du eben gesagt hast, mit dass Abhängige oft sie sich über Glauben zurückfinden, ist ja auch ein Teil beim 12-Schritte-Programm von den anonymen Alkoholikern, ist, dass man sich in die Hände einer höheren Macht gibt und anerkennt, dass man selbst ohnmächtig ist, aber die Art und Weise, wie es halt dargestellt das ist meiner Meinung nach einfach over the top.
Ich denke mir halt auch da, Sam Levinson, we get your fucking point, auch wenn du nur eine einzige Referenz einbaust. Also ich habe das Gefühl, dass er einfach in der letzten Staffel jeden einzelnen Punkt auf mindestens 4 Charaktere beziehen musste. Also wenn ich beispielsweise an so, genau, Sexwork denke, Fragen von Mafia-Verhältnissen oder Drogenboss-Verhältnissen und jetzt eben auch diese Frage, wo ich mir immer wieder so denke, das kann doch subtiler passieren, das müssen doch dann nicht alle sein, weil dann wird es halt wieder zu einer Karikatur.
Ich glaube auch, dass diese plötzliche Hingabe zu Gott von Sam Levinson persönlich in seiner Serie auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie er generell auch die Charaktere so ein bisschen aufgebaut hat und wie er auch so die Storyline in Staffel 3 geschrieben hat, weil ich das Gefühl hatte, dass das schon noch teilweise so eine Art Satire irgendwie ist vom American Dream. Und ja auch so zum American Dream natürlich auch. Der Mann hat einen guten Job, verdient einen Haufen Kohle. Er hat eine hübsche, süße Frau, die natürlich nicht arbeiten muss. Eine klassische Tradwife. Und dass das, glaube ich, alles so Punkte sind, die da auch so ein bisschen gezeigt werden. Zum Beispiel jetzt gerade halt bei Nate und Cassie, die ja irgendwie heiraten und versuchen ja genau so eine Art Leben sich aufzubauen. Und um jetzt einmal kurz bei diesem ja, Schickimicki-Thema zu sein, wir laufen mich gerade tatsächlich durchs KDW, weil das jetzt gerade thematisch ganz gut dazu passt, auch so zu dieser krassen Schere, die es ja auch irgendwie gibt, die wir hier in der Stadt haben, zwischen Kurfürstenstraße und ein paar hundert Meter weiter ist das KDW, aber eben auch in der Serie mit dieser Porträtierung von SexworkerInnen, von Arm und Reich und auch eben so mit diesem Traum, den die haben, weil die ja alle von einem besseren Leben träumen. Zum Beispiel Rue möchte irgendwie ja dann auch im Laufe der Serie raus aus den Schulden, raus aus der Sucht und spricht ja auch mit Jules irgendwie darüber, dass sie das Gefühl hat, sie müsste eine Familie gründen. Also sie träumt ja auch von so einem American Dream quasi auf ihre Art und Weise. Und dann natürlich halt Nate und Cassie, die da irgendwie große Träume haben. Maddie, die da irgendwie so ein Empire aufbauen möchte mit einer eigenen Agentur. Also man merkt das ja irgendwie alle so an diesem bestimmten...
Diesen Aufstieg auch irgendwie, oder?
Ja, diese Hoffnung auf den, ja, auf den sozialen Aufstieg irgendwie auch haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Serie sehr klar macht, dass es dir eigentlich fast nicht gibt. Also egal, wie hart du arbeitest und auch zum Beispiel mit so Plattformen wie OnlyFans, die ja irgendwie versprechen, dass man vermeintlich schnell viel Geld damit machen kann, obwohl ja auch Statistiken dazu gibt, die besagen, dass nur so ungefähr 1% der Content-CreatorInnen auf OnlyFans wirklich Geld damit verdienen.
Ich muss auch sagen, deswegen in a way, ich dachte so, die erste Staffel wird the most depressing. Und dann habe ich die dritte Staffel geguckt und da war genau das, was du halt gesagt hast, das, was sowieso schon in unserer Generation oder einfach bei allen jungen Menschen so ist. Es ist hoffnungslos. In diesem kapitalistischen System können wir uns noch so doll anstrengen. Es gibt eh keinen Aufstieg. Und das, was uns von unseren Eltern noch eingeprägt wurde, ja, wenn du nur lang genug hart arbeitest und niemals einen Schritt zurück machst und immer höher, weiter, schneller machst, dann wirst du es irgendwann geschafft haben. Und ich finde, das hat die dritte Staffel tatsächlich ganz gut hinbekommen, zu zeigen, dass das halt nicht möglich ist.
Zumindest für die meisten nicht möglich, ja, ist. Das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um generell mal ganz kurz out of context über den Job von Content-CreatorInnen zu sprechen, weil es tatsächlich irgendwie jetzt eine Studie gab von YouGov, wo abgefragt wurde, wie viele Menschen, die der Gen Z zugehörig sind, aktuell Lust hätten, den Beruf eines Content-Creators nachzugehen. Und es sind einfach tatsächlich gerade mal 5%. Und eine Studie aus dem Jahr 2023, also vor nicht mal 3 Jahren, hat noch ergeben, dass über 50%, es wurde keine genaue Zahl genannt, aber über 50% der Gen Z diesen Job gerne machen wollen würden. Das heißt, innerhalb der letzten 3 Jahre ist einfach das Bild dieses Berufes komplett zusammengebrochen und die Leute merken, dass das, was da oft auf Social Media gezeigt wird, doch gar nicht so erstrebenswert ist. Und ich glaube, das hat Euphoria auf eine gewisse Art und Weise auch gezeigt.
Ja, krass. Also das finde ich halt auch einfach ein krassen Unterschied, wenn man das so in Zahlen nochmal vor Augen geführt bekommt. Was, glaube ich, man schon ja auch mitbekommt und was man selber, glaube ich, fühlt, dass halt in den letzten Jahren einem immer mehr bewusst geworden ist, dass halt dieser Job, der am Anfang von, wo Social Media immer größer geworden ist, vermeintlich nach der absoluten Goldgrube aussah und man immer gedacht hat, boah, wenn ich dieses Leben hätte, so einfach irgendwie den ganzen Tag Matcha, Latte trinken und ein gutes Life führen und das aber in den letzten Jahren uns allen noch mehr bewusst geworden ist, wie viel Aufwand dahinter steckt und aber auch wie wenig Erfolg dann doch da drin steckt für die meisten.
Ja, wie unrealistisch dieser Aufstieg einfach ist. Ich erinnere mich, dass so ganz viele von meinen Friends und ich gesagt haben, wenn nochmal Pandemie wäre, natürlich würden wir unser Handy aufstellen und irgendwelche TikTok-Tänze nachtanzen. Ja. So in dem Gedanken, naja, viele Leute, die das in der Pandemie gemacht haben, sind danach halt, haben halt Millionen Followerschaft gehabt. Aber das funktioniert halt gar nicht mehr.
Ja, in dem Artikel zu der Studie wird nämlich auch besprochen, dass vor allem die Gen Z, aber jetzt natürlich auch die Gen Alpha, ja komplett digital irgendwie aufwachsen und schon super oft mitbekommen haben, wie krass der Downfall auch einfach ist. Also, dass Leute gecancelt werden für, also oft auch sehr berechtigte Dinge, aber manchmal auch oft für so kleine Lappalien, weil irgendjemand vielleicht mal irgendwo ein falsches Wort benutzt hat oder auch irgendwie wissen, wie prekär es sein kann, wenn deine komplette Existenz an einem Insta-Account hängt und dieser dann gesperrt wird. Und das einfach, glaube ich, viele so Punkte sind, weswegen die Gen Z jetzt irgendwie inzwischen sagt, sie finden den Beruf gar nicht mehr so toll.
Ich habe dazu noch einen Gedanken, der fällt in diesen Punkt der Abhängigkeit, den du gerade auch angerissen hast mit dem, naja, okay, was passiert, wenn der Account gesperrt wird? Ich glaube, oder zumindest von mir kann ich sagen, als so Social Media größer wurde und irgendwie ich gemerkt habe, okay, viele die ein bisschen älter sind als ich, machen das jetzt so professionell und verdienen Geld damit. Das war ja, let's fucking do it. Aber jetzt halt zu sehen, okay, das sind halt Leute, die krass abhängig sind. Einerseits von den Plattformen, andererseits halt von irgendwelchen Marken, die sie bezahlen und halt auch von diesem Lifestyle, den sie haben. Ich glaube, dass das schon auch so ein Desillusionieren für mich auf jeden Fall war. Nicht, dass ich jemals irgendwie Insta-Fame oder TikTok-Fame sein wollte.
Nicht? Ich glaube, da hat jeder schon mal so kurz drüber nachgedacht, oder? Let's be real.
Definitiv kurz drüber nachgedacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich aktiv dran gearbeitet habe, weil ich cringe vor der Kamera, falls ihr es noch nicht gemerkt habt.
Deswegen nehmen wir einen Podcast auf, Leute, weil wir alle so gut da drin sind.
Aber ja, natürlich hat man mal drüber nachgedacht.
Ja.
Und allein das finde ich spannend, weil welchen Job gibt es, über den so eine ganze Generation nachdenkt.
Ja, sehr true.
Ich habe noch einen Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, Kathi, nämlich, dass in der ersten Staffel schon jemand berühmt ist, nämlich Kat.
Ah, ja.
Sie ist ja mega fame in so Fanfictions.
Ja, und als Dominatrix.
Genau, und das nämlich im nächsten Schritt. Und auch da finde ich es extrem schade, dass diese Storyline nicht weiter verfolgt wurde, beziehungsweise Kat ja auch gar keine Rolle mehr spielt, schon in der zweiten Staffel immer weniger und jetzt auch in der dritten Staffel. Und es hat auch einen Hintergrund. Gerüchteweise ist es so, dass in der zweiten Staffel eine Kluft zwischen Sam Levinson und Barbie Ferrer, der Schauspielerin von Kat, gab. Tatsächlich ist es ja so, dass sie auch gesagt hat, dass sie in der dritten Staffel nicht dabei sein möchte und dass das eine gemeinsame Entscheidung war. Also sie nicht gefeuert wurde, aber auch nicht nur von selber gesagt hat, sie geht. Und ich finde das dahingehend spannend, weil sie sich auch in der Vergangenheit dazu geäußert hat, dass sie Schwierigkeiten damit hat, auf dieses Fat Best Friend reduziert zu werden und auch tatsächlich keine Storyline mehr für Kat gesehen hat. Und was ich daraus lese, ist, dass die Storyline, die angeboten wurde, nicht ausreichend war. Weil ich finde, dieser Charakter hatte so krass viel Potenzial. Schon in der zweiten Staffel habe ich mir das gedacht, aber auch in der dritten Staffel.
Ja, ich glaube, bei ihr war ja auch so ein bisschen das Ding, dass sie ja dann auch das so in die eigene Hand genommen hat und ja auch schon super früh mit diesen Videos ja auch sehr viel Geld gemacht hat und eigentlich sich damit ja auch voll was hätte aufbauen können. Aber dann wäre sie ja eine self-made woman.
Stimmt.
In a man's world.
Vergessen.
Und für die gibt es leider keinen Platz.
Sam Levinson doesn't like that.
Die da sind. Nee. Ich hatte auch vorhin noch einen Gedanken zu dem mit Maddie und Cassie, dass es so dieses Ding war so, oh, jetzt geht's Cassie endlich schlecht und Maddie geht's endlich gut. Und das ist ja auch so dieses klassische Narrativ von, es kann nur eine Frau geben und es kann nur eine geben, die es irgendwie schafft und es kann nur eine geben, die diesen Mann hat und es kann nur eine geben, die erfolgreich ist und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, dass das alles auch so ein bisschen in diese Incel-Ideologie mit reinspielt. Es wird Sam Levinson ja auch vorgeworfen, dass er so viele Hebel bedient, die Incels auch irgendwie anwenden, um Frauen schlecht zu machen. Incel ist ja eine Abkürzung für Involuntary Celibate, also jemand, der unfreiwillig Zölibat ist. Und das beschreibt quasi eine Person, die halt meistens männlich ist und keinen Sex hat, weil sie keinen Erfolg hat beim Geschlecht der Wahl, aber auf jeden Fall keinen Erfolg hat mit sexuellen Kontakten. Und davon scheint es immer mehr und mehr zu geben. Und diese Bubble ist sehr frustriert und lässt sehr viel von ihrem Frust an Frauen aus. Genau, es wird Sam Levinson vorgeworfen, in Euphoria auch so ein bestimmtes Inselbild von Frauen zu zeichnen, eben dadurch, dass die Frauen total abhängig sind von Männern, die also keine eigene Storyline haben, im Sinne von auch, dass sie einfach selber nichts auf die Reihe kriegen, ständig irgendwie sich in irgendwelche Sachen reinmanövrieren, aus denen Männer sie wieder rausholen müssen. Aber auch so ein sehr oberflächliches Bild ja auch irgendwie oft vorherrscht. Es geht immer ums Äußerliche und man muss irgendwie schön aussehen und das Outfit muss knackig sein und das Selfie muss perfekt sein. Und abgesehen davon gibt es eigentlich keinen Platz für irgendwelche anderen Dinge im Leben der Frauen. Und sie ja auch irgendwie in den Serien auch zueinander einfach nicht gut sind. Also Lexi und Cassie sind keine guten Schwestern zueinander. Sie sind alle untereinander keine guten Freundinnen. Sie sind auch keine guten KollegInnen zueinander. Und das so immer so dieses Bild zeichnet von doch so auch sehr egoistischen, also vor allem ja auch Cassie und Maddie auch eher egoistischen Frauen ist. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, dass das im Internet auch so besprochen wurde und viele Leute da irgendwie schon so einen tiefen Frauenhass drin sehen, dass er in so eine rechte Insta-Bubble abdriftet.
Generell war ja Thema Faschismus ja schon auch hier und da präsent. Beispielsweise mit irgendwelchen Nazi-Symboliken, die dann auch immer wieder, vor allem Richtung Ende der Staffel, glaube ich.
Eine Person bekommt einfach random ein Hakenkreuz-Tattoo. Mhm. Warum auch nicht?
Ja, was man also halt so macht, wenn man sich verliebt, so, dann kriegt man halt statt einem Arschgeweih kriegt man ein Hakenkreuz.
Also das ist wirklich, es ist alles so bodenlos übertrieben.
Aber insgesamt ist ja auch die Storyline schon wieder so komplett unnötig. Also die hätte es ja nicht gebraucht mit diesen Nazis, die irgendwie ihren eigenen Kult feiern und Teil der Drogengang sind. Aber warum musste man diese Nazi-Ideologie damit reinflechten.
Ich glaube, da disagree ich. Ich fand es sehr gut, dass dieser politische Extremismus nochmal eine Rolle gespielt hat, weil es einfach in Modern State America eine große Rolle spielt. Und gerade in Bubbles, die sich zurückziehen aus der gesellschaftlichen Teilhabe und nur innerhalb dieser Bubble existieren, ja, Extremismus eine riesengroße Rolle spielt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weniger Side Story ist. Also wenn man sich dazu entscheidet, das zu beleuchten, sollte man es part of the main story machen. Ich glaube, das war nicht möglich, aber dann sollte man es vielleicht auch nicht reinnehmen.
Genau.
Und ich glaube, das schließt immer wieder an eine Kritik an, die ich an dieser dritten Staffel habe. Ich weiß nicht, ob ihr Elite gesehen habt, diese spanische Highschool-Serie, in der es auch ganz viel Mord und Totschlag und Drogen und Alkohol und Sex geht. Die haben es so gemacht, dass sie zwischen den Staffeln so Mini-Staffeln gemacht haben für so 2, 3 Characters. Und das hat ermöglicht, dass diese Character eine deutlich tiefere Entfaltung hatten in dieser Geschichte. Bridgerton macht das beispielsweise auch natürlich mit sehr vielen größeren Formaten dann. Und ich glaube, das wäre eigentlich der perfekte Abschluss für Euphoria gewesen, sowas zu tun, indem man die einzelnen Storylines zu Ende erzählt und nicht versucht, das Unmögliche zu machen, nämlich sie alle in eine Storyline zu verflechten mit irgendwie neuen Side-Characters und was weiß ich alles.
Und eigentlich ist das ja auch eine Erzählweise, die in der ersten Staffel komplett genutzt wurde. Dass Rue immer über einen Charakter, deren Vergangenheit und deren Lauf erzählt, verstehe ich insgesamt nicht, warum man das nicht einfach weiter verfolgt hat. Das hätte man ja zum Beispiel auch, was diese ganze Drogenmafia angeht, weiter verfolgen können. Von Bishop hat man ja auch nochmal eine kurze Einführung und eine einzelne Folge bekommen und das hätte man ja eigentlich weiterführen können. Ich finde, das war ein schönes Erzählbild und das hätte das gut aufgefrischt, dass man nicht das Gefühl hat, es sind 100.000 Menschen, von denen man gar nicht weiß, wer das ist und wie die jetzt da reinkommen.
Weil wir es jetzt gerade auch so von diesem Hakenkreuz-Tattoo hatten, das bekommt ja die Faye. Und ich glaube, sie ist auch ein weiblicher Charakter in der Serie, der mich oft sehr aufregt, weil ich das Gefühl habe, ihr ist eigentlich alles egal. Sie hat eigentlich gar keine eigene Meinung. Sie macht irgendwie alles mit und lässt sich zu allem ausnutzen. Und dann lässt sie sich halt ein Hakenkreuz-Tattoo stechen. Und auf die Frage von Rue hin, ob sie denn jetzt ein Nazi sei, sagt sie, sie weiß es nicht so richtig. Und ich hatte das Gefühl, man hat einfach irgendwie noch einen Charakter gebraucht, der blond, weiß und große also blond und weiß ist und große Brüste hat und halt einfach irgendwie mitläuft. Das ist Faye. Und das hat mich auch extrem sauer gemacht, dass man ihr so gar keine eigene Handlungsmacht und so keine eigenen Gedankengänge und nichts zutraut und sie eigentlich immer nur so damit beschäftigt ist, ihre eigene Haut zu retten. Weil auch am Ende, als sie dann ja auch Rue quasi verrät, habe ich auch gedacht, ja, so ein Fähnchen im Wind.
Wo wir aber wieder zu dem Punkt kommen, es gab halt zu viele Storylines, um das mit 10 Hauptcharakteren abzudecken. Deswegen brauchte man halt gefühlt 500 und hatte nicht mehr die Zeit, jeden Einzelnen zu beleuchten.
Es ist sehr schade, vor allem, weil es ja auch einfach sehr viel Zeit gab. Wann kam die zweite Staffel raus? Vor 5 Jahren? Also es ist wirklich sehr viel Zeit vergangen, in der man sehr viel coole Dinge hätte umsetzen können.
Tatsächlich ist es ja so, dass diese Verzögerung erst dadurch kam, dass Sam Levinson sich einem anderen Projekt gewidmet hat, nämlich der Serie The Idol. Diese Serie wurde ja von der Kritik komplett zerrissen. Verschiedenste Portale haben es als eine der schlechtesten Produktionen jemals betitelt. Auch das ist so eine Erkundung davon, wie eigentlich seine Fantasien über das Schlimme in der Welt sind. Und das sind halt Frauen für ihn, habe ich das Gefühl. Aber das war so einer der ersten Gründe, warum es so lange gedauert hat, weil er sich eben da so reingeschmissen hat. Das fand ich sehr interessant, weil ich finde, man merkt es, dass er einfach zu Ende kommen wollte mit dieser Geschichte, ohne wirklich so, wie ich es mir bei der ersten Staffel vorstelle, so richtig dafür gebrannt zu haben, so Kunst zu schaffen und etwas gesellschaftlich Anspruchsvolles zu schaffen, was Debatten auslöst.
Ich habe auch eine Frage. Wie interpretiert ihr die letzte Szene mit der Kuh?
Wenn ich alles rausnehmen würde, was ich gelesen habe, hätte ich da keine Interpretation gehabt. Aber das liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass man halt man nicht diesen Hintergrund hat.
Ich habe es nicht gecheckt.
Also es gibt ja die Theorie, dass Rue als dieses Kalb wiedergeboren wurde.
Was?
Ja.
Was?
Ja. Das wird im Internet wird das besprochen und zwar weil in dieser Szene, in der sie stirbt und sie sieht ja in ihrem letzten Hai, sieht sie ja auch nochmal fest und die stehen ja auf diesem komischen Feld und sie fährt auch an so einem Store vorbei, auf dem ja Milk draufsteht und dann gibt es ja ganz am Anfang der Staffel, landet sie ja auf dieser Farm und bekommt ja die Milch von dieser Kuh und dann heißt es ja schon, die Kuh sei schwanger und dann fährt ja die Tochter da fährt sie ja dann zu dieser Bushaltestelle und sagt zu ihr, du musst im Frühling wiederkommen, wenn das Kalb da ist. Und dann sagt Julia, I just might. Also vielleicht komme ich. und spricht ja dann auch mit Ali ganz viel über diese Farm und darüber, dass er der Glaube der Familie, die auf dieser Farm lebt, dieser Familie so eine Ruhe zu geben scheint und so weiter und so fort. Und dann stirbt Rue ja, wie wir alle wissen, und Ali kommt irgendwann auf diese Farm und das Mädchen geht ja mit ihm in den Stall und sagt, ja, das ist Dahlias Baby. Sie wurde vor 3 Monaten geboren und es war ein Wunder. Und deswegen denken ganz viele Leute, dass dieses Kalb Rue ist, eine Reinkarnation. Und ich habe mich dann gefragt, wenn man schon so viele christliche Verweise in eine Serie reinbaut, warum kann man sie denn nicht einfach in den Himmel gehen lassen?
Ich habe dann gelesen, dass Sam Levinson sich nicht äußern möchte dazu. Und das spielt ja mit rein in dieses, ich möchte einfach möglichst viel verwirren und polarisieren. Und ich gebe genug Hints, dass Fans das denken könnten, aber sagt dazu dann nicht. Und dann kann man viel Gesprächsstoff liefern, der aber absolut keinen Sinn oder der wenig Sinn macht einfach. Eigentlich finde ich das so schade insofern, dass ich das eigentlich liebe, wenn viel Symbolismus einfach da ist. Das muss man ihm irgendwo lassen, dass es filmisch schon oft schön gedacht ist, aber wie wir ja jetzt auch schon ganz oft gesagt haben, nicht zu Ende gedacht wurde.
Er hat zwar das Drehbuch geschrieben, ist Produzent, Regisseur und Producer, aber er ist nicht der Cinematograph. Seit der ersten Staffel ist jemand anderes. Ja. Und auch die Ästhetik, da gibt es ja sehr viel Kritik, dass diese Ästhetik von Euphoria auch geklaut ist von einer, wer hätte es gedacht, Frau, die diese Ästhetik ursprünglich vorhatte, genauso wie der Showplot. Auch da gab es eine Frau, die diesen Showplot schon auf eine Art und Weise aufgearbeitet hatte und dann sehr überrascht war, als diese Serie herauskam. Call me Sam Levinson Hater, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel Anteil er an diesen visuellen Sachen hatte.
Ja, true. Ja, aber eine Sache, die ich finde, die man der Serie, wem auch immer dann zugeschrieben, aber schon lassen darf, ist in Bezug auf Drogenkonsum, Abhängigkeiten, macht Euphoria schon auch einen guten Job. Ich finde, gerade ja in der letzten Folge, was Fentanyl angeht, machen sie ja schon einen gewissen aufklärerischen Job, indem Ali dann auch noch diesen Test macht mit den Pillen, die Rue genommen hat, wo die am Ende mit Fentanyl eben versetzt waren. Dadurch ganz klar nochmal auf das Problem hingewiesen wird, dass in den USA ja wirklich in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Wir sind jetzt tatsächlich am Zoo angekommen, am Zoologischen Garten, am Bahnhof. Und das passt auch thematisch dann ganz gut. Viele werden das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. kennen, wo auch schon Ende der 70er das Problem thematisiert hat von Drogenabhängigkeiten und Sucht. Da aber eben auf Jugendliche in Deutschland oder speziell in Berlin bezogen. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut. Ich habe eine Studie gesehen, dass jeder dritte Amerikaner heute opioidhaltige Medikamente nimmt und 2,6 Millionen sind abhängig. Dazu vielleicht einmal ganz kurz. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, was extrem stark ist und schon in sehr kleinen Mengen tödlich wirken kann. Und das ist eben das, was auch dazu führt, dass Rue am Ende an einer Überdosis stirbt. Genau, und das ist vor allem in den USA einfach ein reales Problem im Vergleich zu zum Beispiel auch Europa. Auch wenn es auch in Europa so ein bisschen rüberkommt in den letzten Jahren, ist es in den USA sehr viel größer. Laut Zahlen des Centers for Disease Control and Prevention in den USA sind 2023 107.500 Menschen an einer Drogenüberdosis gestorben und bei 74.000 waren dabei gar nicht klassische illegale Drogen wie Heroin die Ursache, sondern eben synthetische Opioide wie Fentanyl. Und ich fand den Vergleich da ganz spannend, dass das Bundeskriminalamt in Deutschland insgesamt 2.227 Drogentote registriert hat und von denen 18 an einer Überdosis an Fentanyl gestorben sind. Und das muss man sich kurz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 18 versus 74.000. Natürlich muss man das auch im Vergleich sehen zu Bevölkerungszahlen, aber trotzdem sind auch schon die Zahlen sehr krass, dass es einfach 74.000 allein an synthetischen Opioiden und dann insgesamt auch der Anteil von Opioiden an der Gesamtzahl, also 74.000 von 107.000, ist einfach der Anteil riesig und dass das ein riesiges Problem ist.
Sehr scary.
Und oft das ja sogar, so wie in Rue's Fall eben auch, nicht bewusst ist, sondern durch auch Beimischung. Also das ist ja auch eins der großen Probleme in den USA. Dadurch, dass das sehr viel günstiger ist, oft Fentanyl bei anderen Medikamenten oder Drogen beigemischt ist und dann Abhängige durch Zufall in Anführungsstrichen und Bad Luck daran sterben, an der Überdosis sterben. Und deswegen finde ich insofern schon, dass das ja ein wichtiges Thema ist, was man damit anschneidet, was ich so auf jeden Fall noch nicht gesehen hatte in anderen Produktionen und wo man ja schon sagen muss, wenn man davon ausgeht, so Staffel 1 holt ja schon auch ein großes Gen Z-Gefühl ab und holt bestimmt auch viele junge Menschen ab, so von der Ästhetik. Und wenn man das dann weiterführt und sagt, okay, diese Menschen gucken diese Serie weiter, dass dann am Ende der aufklärerische Turn kommt oder auch einfach die Realität hittet von Drogenkonsum, dann finde ich das ja schon einen guten Job, den die Serie da gemacht hat.
Also erstmal crazy Zahlen. Das macht irgendwie so das alles noch viel realer, was so abstrakt irgendwie auch in der deutschen Gesellschaft so wabert. Immer mal wieder Fragen von Drogenkonsum sind in Amerika halt einfach die bittere Realität von unfassbar vielen Menschen. Das ist schon einfach crazy.
Das macht schon sehr betroffen. Also Nathalie, jetzt hast du ja quasi auch gerade was genannt, was Euphoria irgendwie auch gut gemacht hat. Zumindest jetzt die letzte Staffel irgendwie auch gut gemacht hat. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen einen Hot Take zu der Wirkung, die diese Serie hinterlässt. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es gar nicht mal so eine negative ist, weil ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze jetzt auch, was so Sexualisierung von Frauen in Fernsehserien einmal alle so abgefuckt hat, dass wir das vielleicht auch mal ein bisschen hinter uns lassen können. Weil man ja auch irgendwie jetzt gemerkt hat, was so die Resonanz dazu war und wie sehr die Leute das dann auch stört, dieses Bild, dass wir das jetzt vielleicht einmal auf die Spitze getrieben haben und jetzt ist aber auch wieder gut. Dass wir da vielleicht so gesellschaftlich, kollektiv so ein bisschen over it sind jetzt und das vielleicht dadurch so ein bisschen seine Wirkungsmacht verliert. Das fände ich einen schönen Effekt von Euphoria.
Wäre zu hoffen, aber ich habe da die Perspektive, dass es gerade nicht in die Richtung geht. Also dass ja eher gerade wieder, gerade was die USA betrifft, das Bild oder die Perspektiven von Männern Oberhand nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass es in eine andere Richtung geht. Aber ich fürchte, dass immer die Machtpositionen erstmal noch in den nächsten Jahren bei denen bleiben. Und dass es jetzt gerade die dritte Staffel auch gezeigt hat, dass eben Sam Levinson all seine Fantasien von einem kleinen Teenager-Boy, der irgendwie viel nackte Haut und viel Sexualisierung mag, umgesetzt hat und am Ende sich trotzdem die vor allem Schauspielerinnen sich dem gebeugt haben, obwohl sie ja teilweise auch wirklich extrem erfolgreiche Schauspielerinnen sind.
Wurde ja viel negativ besprochen. Habt ihr das Gefühl, es gibt noch irgendwas Positives über die Serie zu sagen?
Ich liebe Labyrinth. Die Musik ja. In den ersten beiden Staffeln ist unmöglich zu toppen.
Ja. Ich finde auch, meine ganze aktuelle Playlist ist tatsächlich voll mit dem Soundtrack der ersten Staffel, weil ich liebe das. Also es macht gar nicht ja gute Laune, aber die Musik ist einfach, es holt mich ab.
Und ich habe noch einen positiven Aspekt, nämlich, dass in vielen Episoden dieser Serie sehr künstlerisch mit sehr tiefgründigen Themen umgegangen wird. Also in der ersten Staffel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist das Ende mit dieser Performance, dem Lied von Labyrinth, wo dann auch Rue mitsingt, wo es dann so eine Tanz-Performance wird. Und in der dritten Staffel jetzt beispielsweise ist es eine Montage von Rue und Jules in verschiedensten Kunstwerken, die es gab in den letzten Jahrhunderten. Und ich finde, das ist irgendwie was ganz arg Besonderes, was auch zu diesem Konzept der Serie passt, dass er sich immer irgendwo zwischen der Realität und Halluzination befindet. Und das fand ich tatsächlich, also es ist eine sehr schön anzusehende Serie, die aber auch belastend ist.
Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit unserem zweiten Walking Talk. Ich habe gerade noch mal kurz geguckt, wie viele Schritte wir gemacht haben heute.
Oh ja.
Take a guess.
4.000.
Wir saßen ja auch zwischendurch mal ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich nicht ganz 4.000, vielleicht so 3.800.
Also wenn mein Handy richtig getrackt hat, dann waren es eher Richtung 6.000, also zwischen 5.000 und 6.000.
Oh.
Aber vielleicht mache ich auch mehr Schritte, weil ich so klein bin. Also vielleicht habt ihr weniger gemacht.
Jetzt nicht so viel größer als du, aber ja.
Ja.
Toll.
Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr Euphoria fandet.
Habt ihr auch so gemischte Gefühle wie wir? Wahrscheinlich schon.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Bye.